Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen weiteren Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und ich bin sehr froh, dass ich es auch weiterhin tun kann, denn als ich das letzte Mal unterwegs war da draußen in dieser Welt, um ein Interview aufzunehmen für diese Reihe hier, das war letzte Woche mit meinem Gast Fabu, da habe ich ihn ja vielmehr besucht in seiner Küche und auf dem Rückweg landete ich in einem tosenden Gewitter- und Unwettersturm und das Wasser, das infolge dieses Unwetters in meinen Rucksack drang, saugte sich auch so ein bisschen fest an Mikrofon und Kopfhörern und sonstigen Kabelgedudel. Und ich dachte eine Weile, das Equipment muss neu gekauft werden, stellte sich heraus, nein. Aber ich spüre hier in den Kopfhörern, die gerade meine Ohren umschließen, noch so eine Restfeuchtigkeit. Aber ich glaube, von der Irritation abgesehen, das ist ein sehr komisches Gefühl, funktioniert alles. Und ich bin sehr froh, weil das bedeutet, ich kann euch die Person ankündigen, die mich diese Woche besucht hat. Also leider nur online, aber immerhin. Und zwar Dirk Ludewig. So, Dirk Ludewig ist eine Person, die man durchaus kennen könnte und sollte. Und zwar ist er Geschäftsführer und Mitgründer von Nerdstar. Ein Unternehmen, das zum einen Livestreams für Auftraggeber organisiert, plant, realisiert, umsetzt. Alles rund um Gaming-Sparte, aber nicht nur. Und zum anderen auch einen eigenen Sender hat, online, Livestreaming, der ein eigenes Programm mit eigenen Formaten in die Welt hinausspielt. So, und diesen Sender, den gibt es schon eine ganze Weile als Unternehmen, seit 2017, davor aber als Marke auch schon viele Jahre lang. Und ich gehöre zu den Menschen, die erst während der Pandemie auf Nerdstar aufmerksam geworden sind. Eines Tages spülte mir irgendwann mal Twitch die Schauempfehlung in den Feed rein und dann dachte ich mir, okay, gucke ich mir an, ich schaue mal, was passiert hier. Und was dort passierte, gefiel mir sehr gut. Und dann reifte der Wunsch in mir heran, Dirk einzuladen, mal zu mir hier in diesem Podcast, um mit ihm zu sprechen über Nerdstar und wie er überhaupt an dieses Ding drangekommen ist. So. Und dann haben wir miteinander gesprochen, mein Gott, ich muss diesen Stuhl austauschen irgendwann mal. Dann haben wir miteinander gesprochen und es war insofern sehr interessant, weil sich herausstellte, dass die Pandemie, die Hochphase, die ersten Monate der Pandemie vor allem für Nerdstar eine recht große Herausforderung darstellte. Man musste sich neu einstellen und umstellen auf diese neuen Bedingungen. Darüber zu sprechen fand ich hochinteressant, weil Dirk durch seine Funktion als Geschäftsführer und Mitgründer natürlich einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht hat, den man so auch nicht jederzeit bekommen kann. Das fand ich hochinteressant. Dann sprechen wir aber auch noch über diese und jene Themen, die sich am Wegesrand ergeben haben. Zum Beispiel die gesamte Vorgeschichte von Dirk, wie er eigentlich zu Nerdstar gekommen ist, welches Leben er davor geführt hat, welches Studium ihn durch sein Leben begleitet hat, welchen Nebenjob er gemacht hat. Ein ganzer Flickenteppich an Themen, der zusammen dieses Gespräch hier ergibt, hat mir große Freude bereitet, Dirk zu treffen. Eine der Personen, eine der Menschen aus der Gästeriege hier bei Okay Cool, die ich persönlich gar nicht kannte vorher. Es war hier unser erstes richtiges Aufeinandertreffen. Und das auch noch, das wusste Dirk gar nicht, nach einer quasi fast schlaflosen Nacht auf meiner Seite. Ich weiß nicht, was los war, aber aus irgendeinem Grund habe ich kaum eine halbe Stunde letzte Nacht geruht. Und musste mich erstmal ein bisschen in dieses Gespräch hineinheben, aber das ging sehr schnell und dann hatte ich hier sehr viel Spaß und ich hoffe, euch da draußen wird es genauso gehen. So, und bevor ich noch mehr verrate von dem, was in dem Gespräch hier passieren wird, wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Begegnung zwischen Dirk Ludewig und mir.
Einer der wenigen Momente, in denen Ausschlag was Gutes bedeutet.
Und da sind wir direkt beim Thema. Ohne Witz, ich wollte dich nämlich direkt eine Sache fragen, aus einem persönlichen Interesse heraus, aber auch natürlich aus Sorge um deine Gesundheit. Und zwar, ich habe gesehen, dass du auf der TwitchCon warst. Ja. Und die TwitchCon, das war so ein Event, da sind ganz viele Menschen in meiner Bubble und Freundeskreis hin und kam ein Großteil von ihnen bettlägerig wieder zurück, weil sie sich Corona geholt haben. Und jetzt frage ich mich natürlich ganz groß, wie geht's denn dir gerade? Ist alles okay?
Ich erfreue mich bester Gesundheit und toll. Habe tatsächlich kurz vorher mir einmal diesen ganzen Corona-Zirkus gegönnt, auch in einer relativ unangenehmen Ausprägung, also schon einmal das volle Programm mitgenommen, hatte dann aber jetzt für die TwitchCon tatsächlich das Gefühl, dass ich so ein bisschen Super Soldier-mäßig unterwegs bin, obwohl das natürlich nicht stimmt. Also man kann sich ja relativ schnell reinfizieren, aber ich habe da wirklich also sämtliche Türklinken abgeleckt, weil ich dachte, mir kann einfach nichts passieren. Das ist
auch freiwillig, auch Türen, die du gar nicht durchschreiten musstest, nimmst klar. du mit.
Na klar, also das sind wirklich die Momente, wo man sagt, endlich mal wieder hemmungslos wirklich sich durch die komplette Branche durchknutschen.
Ja.
Ey, alles safe. Nee, aber tatsächlich bin ich gesund. Das ist schön. Ich hab, ja, das freut also, mich. Bin ganz froh, dass auch niemanden aus meiner Crew erwischt hat tatsächlich. So ein bisschen mulmiges Gefühl hat man ja leider dann doch aktuell bei Großveranstaltungen. Ne?
Ich war halt selber noch nie bei der TwitchCon. Ich kenne Bilder, ich kenne Impressionen, ich kenne Videos von dort, aber so eine richtige Vorstellung habe ich nicht, was da eigentlich passiert. Kannst du mich und die Leute da draußen mal da so ein bisschen an der Hand nehmen und mal so rumführen? Was sehen wir da? Was passiert da so? Warum geht man da eigentlich hin? Ist das ein Networking-Event oder kann man da auch... weiß ich nicht, coole Sachen machen. Ich weiß nicht. Also erzähl mal, was macht man da? Was hast du da gemacht?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, ist das für mich ein sehr ähnliches, also ganz persönlich ein sehr ähnliches Ding wie mit der Gamescom oder anderen Cons irgendwie aus der Branche und der Szene, dass ich selber wirklich viel für Networking-Kram da bin. Wir haben dort auch unter anderem gedreht für unsere Show. Also es ist eher so ein bisschen so ein Worktrip. Ich bin auch noch nie, zum Beispiel, also auf der Gamescom war ich noch nie privat einfach so zum Gucken und bin ich wahrscheinlich auch, ich will nicht sagen nicht Zielgruppe, aber ich wäre nicht derjenige, der sich irgendwo 5 Stunden in eine Schlange stellt, um ein Spiel anzuspielen. Das ist auf der TwitchCon ja nicht ganz das Ziel. Es gibt aber halt auch dort einen Con beziehungsweise oder so einen Ausstellerbereich, so ähnlich wie wie man auf der Dreamhack erlebt hat, wie gesagt, in manchen Hallen der Gamescom ja unterwegs war. Und dann kannst du dir dort von Ausstellern ein bisschen was angucken. Manche haben coole Aktionen, manche nicht. Was weiß ich, es gab an einem Stand zum Beispiel Bullriding, wo man mitmachen konnte. Das dann schon eher gehört so zu den cooleren Geschichten, aber sonst auch echt viel so Anspielstationen und alles relativ relativ basic an Messeständen. Also ist auch nicht so super krass. Was aber cool ist, sie haben halt ein Riesenprogramm drumherum. Das heißt, sowas Twitch bietet, Twitch Rivals, deren Battle-Format haben sie dort in einer IRL-Variante, wo auch wirklich gegeneinander so Minispiele gespielt werden, mit einer also sensationell ausproduzierten Show. Wirklich ganz top-notch. Eher so das, was man so von E-Sport-Produktionen kennt. Und es gibt ein bisschen Live-Musik, es gab natürlich eine ganze Menge zu futtern für teures Geld und für mich persönlich, ich war zum Beispiel sehr viel in der Partner-Lounge, habe mich mit anderen Twitch-Partnern, Partnerinnen unterhalten, weil man sich eben ganz lange nicht mehr gesehen hat und man connectet da so ein bisschen, quatscht über anstehende oder vergangene Projekte und das ist für mich eigentlich das, was jetzt aus meiner persönlichen Sicht eigentlich das Spannendste ist.
Ich habe auch das Gefühl, dieses Connecten und dieses Netzwerken, das ist was dir Spaß macht, oder? Also wir kennen uns persönlich ja gar nicht, aber ich habe mich in Vorbereitung natürlich informiert und geguckt, was du so machst und gesehen. Es sind auch in den letzten Jahren viele Interviews mit dir erschienen, wo du irgendwo zu Gast warst. Man bekommt immer so den Eindruck, das ist schon ein Wohlfühlort, so umgeben von Leuten für dich, mit denen du sprechen kannst und coole Gespräche führen kannst. Ist das so tatsächlich oder ist das alles ein Kampf für dich und nach, ich weiß nicht, 25 Tagen TwitchCon fällst du in dein Bett und denkst dir, mein Gott, ich brauche Ruhe, Leute.
Ja, also tatsächlich ist das was mir Spaß macht. Hast du völlig richtig analysiert, also außer in dieser Fernanalyse gerade dort, Net-Doktor-mäßig. Ich habe da echt Spaß dran. Ich freue mich immer, neue Leute und vor allen Dingen auch irgendwie interessante Leute kennenzulernen, mich über deren Kram zu unterhalten. Und wie gesagt, gerade wenn es dann so drum geht, vielleicht irgendwann auch mal gemeinsame Projektluftschlösser zu spinnen, das finde ich eigentlich immer sehr spannend in solchen Situationen. Und mir fällt es schon vergleichsweise leicht, glaube ich, da unterwegs zu sein. Und ich habe auch wirklich eine gute Zeit. Ich habe einfach eine gute Zeit, mir macht das Spaß. Aber auch ich habe eine Social Battery, die irgendwann mal ein bisschen leer ist. Das ist ja so ein Begriff, der jetzt wirklich zuletzt viel aufgeploppt ist, mal, ne, um zu erklären, warum es manchen Leuten irgendwann mal nicht so leicht fällt, noch zu networken oder unter Leute zu gehen. Und weiß ich nicht, meine hat, glaube ich, einen großen Speicher. Trotzdem ist auch da irgendwann mal Schicht im Schacht. Aber normalerweise nach so 3 Tagen Con, das geht wirklich gut klar.
Ja. Wie waren dann eigentlich dann, wenn ich fragen darf, die letzten 2 Jahre dann so für dich, über 2 Jahre, also die Zeit vor allem, ich denke jetzt an die, in der es dann auch hieß, liebe Leute, bleibt bitte in eurer Wohnung, ne, auf Parkbank setzen zu zweit ist auch nicht erlaubt, ganz zu Beginn der Pandemie, wie war das denn dann für dich, weil ich hatte ja schon viele Gäste, die auch sehr extrovertiert sind, die gerne networken und so weiter und so fort und die dann hier erzählt haben, also die 2 Jahre da und teilweise die Phase, in denen man wirklich im Lockdown war, das war schon, bewegte man sich schon an den Grenzen der mentalen Gesundheit. Wie war das dann für dich?
Ich habe einfach mein ICQ und Knuddels-Accounts habe ich reaktiviert und
dann die alten Kontakte Knuddels? Alle.
Nein, Quatsch. Ach ich so. habe das Glück gehabt, dass wir eben mit Nerdstar beruflich trotzdem noch relativ im Vergleich so relativ viel Kram gemacht haben, wo man auch mal irgendwie Leute gesehen hat. Einfach weil wir dann zwar unter starken Auflagen und Hygienebedingungen und so weiter, aber wir haben weiter produzieren können, zum großen Teil. Das heißt, ich bin echt auch aus Bielefeld rausgekommen teilweise, was wirklich den meisten anderen auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis so verwehrt geblieben ist. Mhm. Und natürlich, klar, private Kontakte definitiv wenig gewesen und ich kann das absolut nachvollziehen, wenn das Leuten schwergefallen ist, aber das war so ein bisschen da auch ein Anker, muss ich sagen, dass wir, dass wir einfach viel unterwegs waren, ne? Und dass da war ich in einer fühlt sich für mich so an, in einer privilegierten Position. Einfach, dass wir trotzdem viel machen konnten und überhaupt, manche konnten ja, das ist ja das Schlimme, nicht mal noch arbeiten, so, ne? Mhm. Und dann wird's halt nochmal eine Ecke heftiger, wenn du wirklich nur noch zu Hause sitzt, irgendwann hast du Netflix einfach durchgeguckt und dann, was jetzt? Das hatte ich gar nicht.
Wie schwer war es denn eigentlich für dich und für euch Nerds da auf diese Zeit einzustellen, beziehungsweise da irgendwas umzustellen? Ich habe Nerds da tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so doll auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Ich habe aber bei der Konkurrenz immer mal zugeschaut oder quasi Konkurrenz, ich weiß gar nicht, ob ihr die so seht. Also zum Beispiel Rocket Beans oder Bon Jovi oder andere ähnliche Formate.
Die Kollegen. Und
die Kollegen, ach guck mal, das ist das richtige Wort, diplomatisch, die Kollegen und Kolleginnen, ganz genau. Und da habe ich eben so mitbekommen, da passieren tatsächlich ganz schöne Umstrukturierungen, einfach weil man sich an diese neuen Arbeitsbedingungen erstmal gewöhnen muss und überlegen muss, wie man sich da mit dem eigenen Senderkonzept anpasst. Wie hat das denn bei euch euer Konzept verändert? Hat es das überhaupt verändert?
Ja, hat es schon teilweise. Also bei uns, also prinzipiell für Nerdstar sind es ja eigentlich wir haben so zwei Hauptgeschäftsbereiche, wenn man so will. Das eine ist eben dieser Sender oder Kanal, den wir selber betreiben auf Twitch und der Content, den wir drumherum produzieren. Und das andere sind eben, oder ist der Dienstleistungsbereich und wo wir vor allen Dingen Livestreams, aber alles rund um Videoproduktion einfach machen. Und auf beiden Seiten hat sich total viel verändert. Auf der Senderseite, ich nenne es jetzt mal hier bewusst noch Sender, auch wenn ich von der Terminologie sonst jetzt inzwischen weggehe, irgendwie, weil es für Leute verwirrend ist. Aber auf der Seite war unser USP eigentlich, dass wir in Bielefeld halt unser Studio haben und echt am liebsten da Leute eingeladen haben und mit denen Dinge gemacht haben. Das heißt, das war so das, was andere ja nicht machen können im Streaming-Bereich. Die sind halt bei sich zu Hause und na klar kann man sich auch online connecten und so, aber es ist schon nochmal eine andere Qualität, wenn ich wirklich nebeneinander auf der Couch sitze und was daddel oder keine Ahnung, was auch immer wir gemacht haben, halt super viel Blödsinn gemacht. Und das ging einfach von heute auf morgen nicht mehr und wir hatten tatsächlich super viele Konzepte in der Tasche, die diese Stärke noch mehr hätten ausspielen sollen, die wir dann einfach verworfen haben. Wir sind dann plötzlich auch so auf digitale Formate, haben dann zum Beispiel viel so digitale Talkrunden gemacht, all das, was aber letztlich trotzdem auch viele andere noch machen konnten und haben dann so ein bisschen schon auch eine kleine Identitätskrise gehabt, glaube ich, nach der Frage, okay, wo geht's eigentlich hin? Und dann ist es echt auch hinterher viel darin gemündet, dass dann so teilweise auf dem oder der Content, den wir gemacht haben, viel der klassische Let's Play Gaming Livestream Content war, wo wir eigentlich alle gesagt haben, so, das ist ja nicht das, was wir machen möchten in diesem Konstrukt. Das ist ja, also klar ist, es macht das auch Spaß, da was zu zocken, aber das ist irgendwie nicht unser Anspruch. Und auf der anderen Seite, auf der Dienstleistungsseite, war für uns das schlimmste Ding, dass auf einmal die ganzen Events und Messen abgesagt wurden und teilweise, wie gesagt, vor Ort Veranstaltungen nicht mehr möglich waren. Und wir mussten da massiv umsatteln, weil das halt natürlich eben Themen für uns war, ne? Auf der Gamescom irgendwie 2019 haben wir für 5 Kunden insgesamt da die Livestreams produziert. Und dann war das so am Horizont, okay, das fällt jetzt weg. Das ist schon was auch, also schmerzt, ne? Und haben dann aber irgendwie, also viel sogar auch durch das Netzwerk, was wir hier lokal haben in Bielefeld und Umgebung, im B2B-Sektor Livestream-Kram produziert, haben also irgendwelche digitalen Messen, Firmenveranstaltungen haben wir umgesetzt mit unserer Expertise, die wir quasi aus der Vor-Ort-Live-Event-Produktionsecke hatten und haben dann für die einfach coole Konzepte uns überlegt, die halt mehr waren als, ey, wir schalten uns hier bei Zoom, Teams, whatever zusammen und halten eine PowerPoint nach der nächsten. Da wollten natürlich eigentlich auch vor allen Dingen die coolen Firmen, wollen halt gerne ein bisschen mehr machen. Und das war tatsächlich da dann unsere Lücke. Also waren wir in den beiden Bereichen so ein bisschen unterwegs und haben in der auf dem Dienstleistungsteil das, glaube ich, ganz gut hinbekommen, dort einfach uns ein bisschen neu zu erfinden oder neu auszurichten. Beim Sender haben wir wesentlich mehr gestruggelt.
Also klingt auch tatsächlich mehr nach einer, also Struggle, kleinen Krise, vor allem auf Senderseite, als jetzt zum Beispiel bei einigen der genannten Kollegen, die dann so rückblickend erzählt haben, ja, man konnte sich schnell anpassen und vor allem hat man gesehen, viel mehr Leute schauen zu, weil sie jetzt daheim sitzen. Habt ihr dann trotzdem da irgendwie einen, also soweit man das sagen kann von dieser Phase, irgendwie einen positiven Effekt mitgenommen, davon abgesehen, dass ihr dieses Senderkonzept neu aufstellen musstet?
Ja, also langfristig haben wir auf jeden Fall was mitgenommen, ja, weil wir unheimlich viele Learnings irgendwie daraus gezogen haben, um beispielsweise, also Möglichkeiten der Interaktivität auch in digitalen Formaten nochmal besser auszuloten, um zu schauen, okay, was kann ich denn vielleicht machen mit Vor-Ort-Produktionen, die in so einem gewissen kleineren Rahmen sind, nicht angedockt an eine Messe oder ein bestehendes Event mit, was weiß ich, tausenden Leuten vor Ort, sondern vielleicht in einem sehr, sehr kleinen Kreis und dann einfach eine Produktion selber aus dem Boden stampfen. Wenn ich nämlich Leute einfach einlade, also im Sinne von, keine Ahnung, 4, 5 Creator, mit denen ich dann irgendwas Cooles umsetze, dann darf ich das oder durfte ich das auch während der Corona-Zeit machen, wenn wir fleißig getestet waren, geimpft und so weiter, weißt schon. Da gingen also quasi Dinge und da sind wir kreativ geworden. Das hat uns auf jeden Fall geholfen und ist jetzt für uns gerade ein sehr, sehr relevantes Thema. Also das Thema Live-Events ist etwas, was für uns gerade noch hotter irgendwie ist und wo wir total Blut geleckt haben, das mehr zu machen, weil wir so Bock drauf haben. Und das ist, glaube ich, mit daraus entstanden, wenn ich ehrlich bin, weil wir dann, ja, wie gesagt, wir mussten einfach ein bisschen kreativer werden und haben dann eher so One-Shot und Event-Dinger gedacht, als irgendwie so ein serielles Format zum Beispiel.
Ich hätte noch mal kurze Nachfrage zu diesem, mein Gott, wir sind schon mittendrin, aber ich war so gespannt, dich das fragen zu können, deswegen machen wir hier einfach weiter.
Na klar.
Gab es denn, wenn du es denn verraten kannst oder möchtest, wie bedrohlich war denn die Situation in diesen 2 Jahren? Weil das, was du da beschrieben hast, das klingt, zum einen kann man sich denken, naja, okay, das war ein schwieriger Moment, man musste sich neu erfinden, hat dann neue Formate konzipiert, vor allem senderseitig. Man kann da aber auch reinhören, sage ich mal, das geht schon tiefer als das, wir müssen hier wirklich uns neue Beine anschrauben, um durch diese 2 Jahre zu kommen. Wie bedrohlich war es denn jetzt wirklich für euch?
Also für uns als Unternehmen bedrohlich in dem Sinne war es eben vor allen Dingen durch die Wege und die Lösungen, die wir im B2B-Bereich gefunden haben, weniger.
Ja.
Also das war absolut unsere Safety. Das liegt aber auch mit daran, dass das unser wirtschaftlich deutlich relevanterer Zweig ist. Und wenn der quasi funktioniert und strong ist, dann carryt der den anderen relativ easy durch.
Ja.
So, das kann man so sagen. Der ganze Senderteil, das machen wir zum großen Teil einfach, weil wir Bock drauf haben. Also wir haben damals damit angefangen und das ist so ein bisschen unsere Vision. Das ist viel, viel Leidenschaftsthemen. Die Leute, die wir so bei uns im Team um uns herum versammelt haben, die haben alle auch Bock auf diese Themen und wollen damit irgendwie was machen. Da irgendwas, also irgendwas erschaffen so. Dieser Drang ist, glaube ich, bei ganz, ganz vielen bei uns inhärent vorhanden. Und deswegen ist das so, ist es im reinen Firmenkonstrukt nicht der Teil, auf den von dem jetzt wirtschaftlich alles abhängt. Es ist natürlich eine Wette darauf, dass auch der Teil irgendwann wirtschaftlich wächst. So, das ist, will ich gar nicht so verneinen, dass wir auch damit am Ende als Unternehmen will man auch irgendwie Geld verdienen und auch das soll seinen Teil dazu beitragen. Aber das hat halt noch viel ganz, ganz, ganz viele andere Funktionen für uns. Also beispielsweise, dass wir einfach Teil dieser Content-Creator-Szene sind, zu der wir uns zugehörig fühlen, damit wir eben auch mit ganz vielen Leuten coole Sachen machen können. Das ist etwas, das ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt einfach nur irgendwie hier die Videoproduktionsbutze bist oder keine Ahnung, die Agentur oder so. Und als solche wollen wir gar nicht wahrgenommen werden. Wir sind irgendwie mittendrin und das, da fühlen wir uns sehr wohl. Und gleichzeitig, das hatte ich eben schon mal angerissen, ist das halt der Bereich, wo wir ganz, ganz viel ausprobieren und irgendwie uns neue Sachen überlegen, die wir dann an anderer Stelle irgendwann auch monetarisieren, indem wir sie für Kunden oder für Projekte, die wir größer gestalten, monetarisieren können, also verkaufen können. Aber tatsächlich war es, also um uns nicht gefährlich bestellt, den großen Teil der Zeit.
Gut.
Als es losgegangen ist, das will ich noch abschließen, so diese Zeit im April oder wann auch immer 2020, da ist mir auf jeden Fall, da sind mir aber sämtliche Organe einmal in die Knie gerutscht, ja. weil da war genau das, Events werden gerade abgesagt, Gamescom abgesagt und so weiter und so fort, total ungewiss. Erstmal die Jobs, die da waren, auch die Produktion, die wir im Studio hätten machen sollten, alle abgesagt. Die Gaming-Branche hat ja überraschenderweise irgendwie plötzlich ihre Kohle zusammengehalten. Mhm. Also, wo man denkt, ey, alle spielen jetzt macht es doch Sinn, irgendwie zu investieren. Haben alle gesagt, nee, Werbebudget ist das Erste, was wir streichen. Mhm. Und dann sind plötzlich so diese ganzen Sachen gecancelt worden, die wir irgendwie vorhatten. Und das war schon erschreckend. Hat sich dann aber, wie gesagt, innerhalb weniger Monate so eingependelt, dass ich zumindest nicht mehr schlecht geschlafen habe.
Wie schnell habt ihr denn da dieses neue Land dann gesehen? Also ich stelle mir vor, Notfallmeeting, alle laufen ins Untergeschoss, in die Kommandozentrale, setzen sich an den Tisch und sagen so, was machen wir denn jetzt?
Also ja, gar nicht mehr ins Untergeschoss. Erstmal alle nur noch ins Teamspeak. So, weißt du, das ist ja, das Problem, genau. In Discord.
Man, ja, stimmt, genau.
Diese epische Stimmung, die musst du erstmal rüberbringen in so einem digitalen Call.
Aber stelle ich mir so richtig vor, also man kommt zusammen und sagt, ja Leute, was ist denn jetzt los? Was machen wir denn jetzt? Gab es einen Notfallplan da schon?
Also ich habe vor allen Dingen mit meinem Co-Founder und Kollegen Marcel, die wir zusammen Nerdster gegründet haben, habe ich ganz, ganz viel mich zusammengesetzt und wir haben uns überlegt, in welche Richtung können wir gehen und was sollten wir noch akut machen. Und was wir, wie gesagt, dort gemacht haben in diesem B2B-Bereich, wir haben in dieses Netzwerk reingespielt und haben dort nochmal stärker irgendwie gewunken und gesagt, ey, Leute, ihr habt gerade digitalen Kommunikationsbedarf, wir wissen das, alle haben das. Ihr kennt vielleicht auch noch irgendwen, der es auch hat, sagt mal da Bescheid. Und dann hat sich darüber ganz, ganz viel auch dann ergeben. Und bei der Content, auf der Content-Produktionsseite war es auch eigentlich relativ ruckzuck, dass wir diese digitalen Formate, diese ersten digitalen Talkshows und so als die erste Quarantäne da losging, da war das innerhalb einer Woche geboren.
Ja, krass.
So, da sind alle natürlich, aber da haben wir natürlich uns mit Redaktionsleuten zusammengesetzt und da hat irgendwie, haben die grauen Zellen gerattert.
Ja,
Das ging dann aber echt, wie gesagt, es ging irgendwie relativ schnell. Und ich finde es jetzt retrospektiv interessant, weil ich das kaum noch so differenziert sagen kann, was jetzt irgendwie Turning Points waren oder so, sondern diese ganze Phase ist so ein kleines bisschen blurry, fühlt sich aber sehr, sehr kurz an irgendwie und dann ging eigentlich auch schon wieder ein neues Alltagsgeschäft los. So.
Wahnsinn. Du hast gerade schon angerissen, mitgegründet mit Marcel Nerdster 2017, habe ich mir hier notiert.
Yes.
Ich bin einfach mal ganz gespannt und frage mal ganz groß, was war 2017 in deinem Leben los? Im Januar habe ich mir sogar aufgeschrieben, im Januar 2017 in deinem Leben los, dass du gesagt hast, jetzt gründen wir Nerdster. Kannst du da mal so ein bisschen Kontext mir geben? Weil wie gesagt, du bist als Person sowieso erst in meinem Leben aufgetaucht mit Nerdster. Also ich wusste jetzt leider vorher, habe nichts mitbekommen und jetzt ist er da. Ja. Und jetzt frage ich mich, wo kam er denn her? Kannst du mal so ein bisschen Licht in diesen Nebel reinbringen?
Das klingt schon ein kleines bisschen so, was hat dich geritten? Was ist in dich gefahren, in diesem Moment Nerdster zu gründen?
Lies die Frage, wie du möchtest. Ich finde es ganz toll, aber
nein, also tatsächlich, vielleicht so ein bisschen historisch auch auszuholen, für die Nerdster auch gar nicht kennen. Nerdster gibt es als Projekt schon seit 2011. Also wir sind tatsächlich letztes Jahr als Projekt 10 Jahre alt geworden. Und Marcel hat das damals ursprünglich erstmal selbst gegründet und dort Leute um sich versammelt, die auch Bock hatten auf das Thema Videospiele. Und dann haben wir wurde dort ganz viel Kram für YouTube und so weiter produziert, teilweise für Lokalfernsehsender so Gaming-Shows gemacht. Und das war tatsächlich der Ursprung von Nerdster im absolut semi-professionellen Bereich. Mhm. Und ich bin dann dazugekommen 2013 und wir haben auch ein Online-Portal damals noch betrieben, was so ein bisschen GameStar auf Wish bestellt, sage ich manchmal, wenn ich es jetzt böse sage, aber schon auch teilweise ambitioniert. Also wir haben, glaube ich, funktioniert hat es teilweise so über Kolumnen, die teilweise auch ganz cool waren, für die ich dann unter anderem auch mal auch reingekommen bin. Ich hatte halt Lust zu schreiben, hatte da irgendwie immer Spaß dran und bin dann immer stärker reingerutscht, habe dann irgendwann für die Website die Chefredaktion übernommen in diesem weiterhin noch semi-professionellen Konstrukt, bin auch mal ab und zu vor der Kamera rumgeturnt und Marcel und ich haben halt gemerkt, wir können gut zusammenarbeiten. Wir haben ähnliche Visionen, ähnliche Wertevorstellungen, aber ein sehr ergänzendes, komplementäres Skillset so. Mhm. Also er kann wirklich Sachen, die ich nicht kann und andersrum. Und deswegen haben wir gemerkt, okay, vielleicht können wir das irgendwie abdecken zusammen, wenn man da jetzt was draus macht. Und dann ist die Idee der Gründung 2015, ist das konkreter geworden. Ich meine, wie das so ist, wenn du so ein Projekt hast, keine Ahnung, ich habe auch früher mal in einer Band gespielt, weißt du, da hast du ja auch manchmal so diese Vision, klar, was wäre, wenn du einen Durchbruch hast und spielst Rock am Ring, wäre mega geil und so. Aber man ist so ein bisschen auch realistisch und weiß, eigentlich spielt man hier eben irgendwo in Bielefeld im Lokschuppen vor 250 Leuten. Was auch geil ist, ja. Aber anyways, so, das ist keine berufliche Zukunft. Aber das war immer schon ein Gedanke, ey, wie cool wäre es, damit irgendwann mal Geld zu verdienen oder das beruflich machen zu können. Und dann haben wir 2015 tatsächlich schon angefangen, ganz klassisch so einen Businessplan zu schreiben, zu überlegen, okay, wie könnte dieses ganze Ding irgendwann mal Geld verdienen, wenn man es wirklich professionalisiert, was muss man dafür machen und so. Und haben dann nach nochmal einem Jahr, wie es halt so ist, wenn man das so nebenbei macht, haben wir dann diesen Businessplan fertig geschrieben, haben Bankgespräche geführt, um uns einen Gründungskredit zu besorgen. Und sind da, ich weiß gar nicht so, das muss dann so August 16 gewesen sein, wo wir da wirklich konkret das bei den Banken eingereicht haben. Und dann lief das da und lag da. Und dann hieß es irgendwann, können wir gründen, können wir nicht gründen? Kriegen wir den Kredit, kriegen wir nicht? Und wir haben dann einfach mal drauf gesetzt. Ich habe damals studiert, Englisch und Philosophie auf Lehramt. war so auf halbem Weg zu meinem Master und habe dann den abgebrochen. Marcel war fest angestellt in der Medienproduktion damals, hat seinen Job vorsorglich schon mal gekündigt und an seinem allerletzten Tag der Arbeit, der hatte gerade sein Abschiedskuchenessen und da schon so, okay, fuck, jetzt ist mein Job hier irgendwie weg und wir haben noch nichts, kam dann der Anruf von der Bank. Die haben mich angerufen und gesagt, ey, ihr könnt das machen. Und ich weiß noch genau, das war Dezember 2016, das war der Moment, wo in meinem Kopf der Groschen gefallen ist, fuck, das mache ich jetzt. Ab nächstem Jahr oder ab jetzt ist das mein neues Leben irgendwie. Das ist mein neuer Job, das mache ich jetzt. Das ist jetzt aber das Ding, was ich mache. Hä? Wir gründen irgendwie eine Firma und wir produzieren so Showsachen und lustigen Kram mit Games. Und wir hatten uns ja schon alles überlegt. Wir hatten uns natürlich schon vorher überlegt, was für Technik müssen wir kaufen. Wir hatten schon unsere potenzielle Studio-Immobilie, in der wir jetzt auch weiterhin noch sind, angefragt und auch schon die mündliche Zusage für, wenn der Kredit dann da ist und so. Das hatten wir alles da. Das heißt, theoretisch war das alles sehr konkret geplant. Aber du weißt ja einfach selber irgendwie noch nicht hundertprozentig für dich. Also du realisierst es nicht oder ich zumindest nicht. Und dann ist der Groschen gefallen und dann ging es irgendwann los. Das war der Status quo 2016-17.
Wahnsinn. Ja. Aber warum eigentlich? Also warum hinsetzen, Businessplan schreiben, sich überlegen, wie können wir daraus ein größeres Ding machen? Kannst du dich noch erinnern, was war denn für dich da überhaupt die antreibende Feder, die berühmte? Ich weiß nicht, gibt es die antreibende? Du weißt, was ich meine. Die Sprungfeder, die dich nach vorne katapultiert. Mein Gott, warum habt ihr das gemacht?
Ja, also diese Antriebsfeder war ja, genau, das eigentlich von vornherein diejenige, dass wir Lust hatten, das habe ich eben schon mal angerissen, dass wir Lust hatten, irgendwie, also von bei mir auch persönlich auf jeden Fall, ich habe einfach Spaß dran, Leute zu unterhalten. Ja. Das war schon irgendwie immer so. Ich habe mich auf Bühnen wohlgefühlt und fand es irgendwie immer cool, Geschichten zu erzählen und irgendwas zu erschaffen. Das war mit Nerdster dann das, was ich immer cool fand oder auch, wie gesagt, in der früheren Bandzeit irgendwas zu erschaffen, was dann Leute mitreißt, begeistert, irgendwie eine gute Zeit gibt oder vielleicht auch was zum Nachdenken mal ist, je nachdem. Also fand ich irgendwie immer sehr spannend und da ist es auf jeden Fall ein sehr großer Teil Selbstverwirklichung gewesen, das ausleben zu können und ich glaube bei Marcel ähnlich. Ansonsten ist dieses Gründer-Thema immer auch ein bisschen mit Abenteuerlust verbunden, so diese Reise ins teilweise Ungewisse fanden wir auf jeden Fall auch extrem spannend und natürlich auch gleichzeitig dieses, okay, also wenn du es nicht probiert hast, ärgerst du dich für immer, dass du es nicht probiert hast. Und let's try it, vielleicht funktioniert's. Also wir haben halt gemerkt, das, was wir da machen mit Nerdster, das hat irgendwie Potenzial. Das haben wir auch gefeedbackt bekommen. So Leute haben immer gesagt, das ist irgendwie, ihr habt eine höhere oder eine hohe Produktionsqualität. Wenn man es vergleicht mit links und rechts, ist es auch irgendwie über dem Durchschnitt. Ihr macht euch irgendwie Gedanken, das ist cool, das hat Charme, das funktioniert, das kommt irgendwie gut an. Why not do it? Und da ist man dann irgendwie so ein bisschen auch und denkt sich so, ja, aber so ein Durchbruch war nie da. Woran liegt es? Und dann ist ganz schnell die Schlussfolgerung, okay, ja, es liegt natürlich daran, dass du es nur so, sag ich mal, halbherzig nebenbei machst, weil wenn du noch voll arbeitest oder studierst nebenbei, dann klappt das einfach nicht zu 100%. Und dementsprechend so ein bisschen dieses, hey, ich glaube, es könnte funktionieren, Ding, und dann einfach mal machen. Also ist relativ, dann am Ende irgendwann relativ pragmatisch gewesen, let's just do it. Was kann das Schlimmste sein, was uns passiert? Wir haben halt dann irgendwie, im schlimmsten Fall haben wir einen Arsch voll Schulden an der Backe, die wir dann in unseren anderen weniger erfüllenden Jobs aber auch auf jeden Fall wieder abgearbeitet bekommen, ohne jetzt quasi für immer ruiniert zu sein.
Ja, weißt du? Ja. Kleine Tangente am Rande, du hast gerade von den Bühnen gesprochen, also hier die Bühne quasi mit der Band, dann später die Nerdster-Bühne. Gab es noch andere Bühnen in deinem Leben? Hast du zum Beispiel mal sowas wie, ich weiß nicht, Poetry Slam, Stand-Up oder sowas gemacht? Gibt es da auch diese Seite noch von dir?
Nee, habe ich nichts gemacht in dem Richtung. Ich bin zum Beispiel auch überhaupt, also gar kein guter Schauspieler. Ich bin wirklich also nicht gut. Das muss man vielleicht auch selber von sich einfach wissen. Manchmal, in was man gar nicht gut ist. Aber nee, das waren die beiden Hauptteile. Und abseits von Nerds, da habe ich aber tatsächlich auch viel Moderationserfahrung dann schon.
Ach, wirklich?
Also ich habe auch durchaus viel Moderationskram gemacht. Das war dann irgendwie zum Beispiel beim Campus TV an der Uni, so war ich dann mit drin und habe dann da Sachen gemacht, weil du Poetry Slam sagst, also es gibt an der Uni Bielefeld den recht infamosen Campus Hörsaal Slam,
ja,
der damals Julia Engelmann so nach vorne katapultiert hat.
Ach du liebe Zeit.
Eines Tages, Baby. Ja.
Sehr gut.
Der große Smash-Hit. Deswegen ist dieser Hörsaal Slam so ein Riesenphänomen an der Uni Bielefeld und war halt wirklich regelmäßig in dem großen Audimax mit 1000 Leuten voll besucht und noch 1000 Leute, die davor standen und nicht reinkamen. So.
Wahnsinn.
Also komplett irre. Spätestens, wie gesagt, nach Julia Engelmann ist es komplett explodiert. Und da habe ich dann zum Beispiel so dann Beiträge drumherum gedreht und dann die ganzen Pappnasen. Früher, wissen ja viele gar nicht mehr, früher war so ein Felix Lobrecht, hat auch in der Poetry Slam Szene gestartet. Den habe ich dann da auch zum Beispiel mal vor der Nase gehabt und irgendwie noch interviewt zu diesen ganz frühen Zeiten. Das ist also surreal auch so ein bisschen, wenn man das retrospektiv betrachtet. Aber ja, also das war auf jeden Fall auch noch ein Bereich. Und halt nicht nur für Campus TV, sondern auch für, also gebucht als Moderator, keine Ahnung. Wann war denn nochmal WM?
Um Gottes Willen.
Die war aber nicht bei uns, glaube ich. Ich glaube, es war nicht die bei uns, aber es muss so zwei... War 2016 eine WM, EM, I don't know. Also da habe ich dann auch so diese EM-Shows live in Detmold, habe ich das Public Viewing dann moderiert.
Aber
so.
Das ist ganz geil eigentlich schon wieder.
Ja, es ist irgendwie ein bisschen geil und ein bisschen schlimm gleichzeitig. Ich bin mir dann immer nicht hundertprozentig sicher. Aber Sachen, die mir auf jeden Fall dann auch Spaß gemacht haben, da dann irgendwie so, da kannst du ja wirklich diesen geilen Publikumsscheiß machen, ne?
Ja.
Irgendwie so, seid ihr gut drauf und ladi-yadi-yadio und hast nicht gesehen. Aber wie, das volle Programm war ja abgefahren irgendwie.
Und das macht dir Spaß, das ist was, wo du merkst,
ist schon was.
Ja. Wahnsinn.
Ey, wir haben jetzt kürzlich das erste Mal, dann nach dieser ganzen Pandemiezeit, ist immer so schwierig, das zu sagen, nach der Pandemiezeit, als wenn alles komplett vorbei wäre, aber you know, wie man so sagt, Post-Corona, jedenfalls die ersten Events, die wieder stattgefunden haben und wir haben eine Eventreihe jetzt gestartet in den UCI-Kinos zusammen mit dem Densen, Mario Kart-Turniere und wir waren das erste Mal wieder vor einem Saalpublikum und ich hatte so Spaß, dieses Teil zu moderieren, weil halt dann Leute waren, die, du hast halt Feedback bekommen, du hast halt gemerkt, die Leute haben gelacht oder auch nicht gelacht und irgendwie mitgemacht und mal mehr, mal weniger Applaus. Also das war das hat so Bock gemacht wieder. Ja, also offensichtlich habe ich da irgendwie Spaß dran, dass, ja, kann ich so reflektiert sagen.
Mein Gott, also diese Pandemie hat ja unser aller Leben auf vielerlei Weise verändert, in neue Bahnen gelenkt. Bei mir bei einer Sache ganz besonders oder auch ein ganz besonders kleines bisschen. Kurz ja. bevor alles losging, hatte ich ein ganz klar, also ich hatte diese große Neugier, mal diese komischen Stand-up-Sache auszuprobieren. Ohne Ambition, okay. einfach nur so quasi, um es abzuhaken. Weißt du, so einfach mal, jetzt habe ich es gemacht, jetzt weiß ich auch, ich kann es nicht. Und da habe ich so einen kleinen okay. 5-Minüter geschrieben. Und in Berlin, wo ich da noch gewohnt habe, gab es eine relativ, oder gibt es hoffentlich noch, eine sehr aktive Stand-up-Szene und vor allem auch eine, die sehr anfängerfreundlich war. Da gab es Abende in der Woche, wo nur Anfänger, Anfängerinnen da waren. Das heißt, das ist super, weil das Publikum schon weiß, wahrscheinlich können sie nichts. Aber das ist okay, das Bier kostet heute 2 Euro weniger. Und das war so einer der Abende, da war ich schon eingetragen und dann rollte dieses Virus über die Welt, dann wurde mein Abend quasi, also mein Abend.
Wie das klingt. Ja gut, also schon ein bisschen, ne?
Mein Moment.
Dein großer im Moment, ja.
Ganz genau. Der wurde dann abgesagt natürlich und irgendwann, also später kam dann in die Kinos, Monate später kam der Joker-Film in die Kinos. Hast du den gesehen mit Joaquin Phoenix?
Ja, habe ich gesehen.
So, und da gibt es ja diese eine Szene, in der der spätere Joker auf die Bühne tritt in so einem kleinen New Yorker oder was Club und dann auf sich da ins Rampenlicht stellt. Im ja. Film eine hochdramatische, ja. berührende, auch traurige, unangenehme Szene und ich dachte mir nur, mein Gott, das könnte ich sein.
Das hätte ich gewesen sein können.
Hätte ich gewesen sein können, ja.
Oh je. Ja, ja. Aber ich kann es mir gut vorstellen eigentlich bei dir. Das heißt aber vorher Poetry Slam oder so hast du nicht gemacht, ne?
Nee, auch, nie. Auch ich war da immer sehr interessierter Zuhörer. Also ich meine, da gab es auch oft Auftritte in Heidelberg, wo ich studiert habe, habe ich mir das gerne angeschaut, die so ein bisschen fremdschämerig waren, aber ganz generell, yeah. ich mag die Idee total. Da stellen die Leute hin, lesen oder tragen da persönliche Texte vor, manche super lustig, andere so ein bisschen, weiß ich nicht. Aber das mag ich total und ich wollte das gerne mal abhaken für mich. Aber die Gelegenheit hatte ich jetzt bisher leider noch nicht. Jetzt, obwohl, ich wollte gerade sagen, es sieht ja jetzt langsam so aus, als würde sich die Welt erholen, ist aber Quatsch. Das war jetzt eigentlich, ist das völlige Unwahrheit, wenn man sich die Zahlen mal anguckt. Ich glaube, die Chance wird wahrscheinlich noch länger auf mich warten müssen.
Also außer du bist jetzt ganz schnell. Also wenn du die nächsten, sag ich ja. mal, 2-3 Wochen was ergattern kannst, so, dann findest du auf jeden Fall, da wird alles noch auf sein.
Ich habe auf der Gamescom einen kleinen Moderationsjob. Ich habe schon überlegt, ob ich da das einfach zweckentfremde und sage, alles oder nichts. Wahrscheinlich nicht, aber ich mach's einfach. Ich ziehe jetzt hier meinen 5 Minuten durch.
Ja.
Und dann wird's raus, ist aus dem System.
Fänd ich nicht ganz verkehrt.
Und
ich, also ich weiß nicht, welche Tonality du so treffen wollen würdest mit deiner Comedy, aber ich kann es mir so gut, sehr gut vorstellen, weil du hast ja eine, sag ich mal, eine Stimme mit einem hohen Wiedererkennungswert auch einfach.
Findest du?
Die finde ich auf jeden Fall und die hat so, also no offense, die hat so ein bisschen was Putziges irgendwie. Ist das, also wirklich höchstgradig positiv gemeint. Wirklich. Also ich hoffe, du fasst es nicht falsch auf, aber die ist so ein bisschen so, ne? Und ich glaube, dass man das, wenn man das nutzt irgendwie in dieser Comedy und die Tonality da so drauf einzahlt, dann kann das schon ganz gut funktionieren. Also,
mein Programm besteht eigentlich nur, dass ich erzähle, was mir so passiert. Und da habe ich schon gemerkt, das ist schon lustig genug. Ich erinnere mich an ein Date in einer Limonadenbar, wo ich ein Bier bestellt habe. Nein, das ist schon, ich glaube, da ruht irgendwo eine Pointe, man muss sie, glaube ich, ausarbeiten, aber da steckt was drin. Ja. Es ist aber auch super lustig, dass du es mit der Stimme sagst. Das ist nämlich was mir jetzt langsam in den letzten 2 Jahren bewusster geworden ist. Ich mache das jetzt hier, seit die Pandemie richtig angefangen hat, aus so einer Angst heraus ursprünglich, dass ich mich völlig vereinsame. Deswegen dachte ich mir, coole Idee, jeden Sonntag jemanden mit mir vor das Mikro zu setzen. Das ist die beste Art und Weise, sicherzugehen, dass ich hier nicht einsacke und irgendwann nur noch in Boxershorts auf dem Boden liege. Und das hat funktioniert bisher sehr gut. Und da wurde es mir dann immer häufiger gespiegelt, dass meine Stimme irgendwas mit den Leuten macht. Und das meine ich jetzt nicht immer nur positiv, sondern Leute haben eine Meinung dazu. Und das wurde mir jetzt erst klar. Und jetzt wurde es mir ultimativ klar, Grüße gehen raus, aber sie hört sowieso nicht. Meine Freundin hat eine tiefere Stimme als ich. Und meine Freundin macht mich sehr oft nach mit so einer hohen Piepsstimme. Und jetzt ist mir das erst klar geworden, dass Leute, wenn sie mich angucken, eine andere Stimme erwarten. Also es ist ein großes Thema für mich. Du merkst, ich weiß gar nicht, in welches Fach, Fass, das ich da öffne, zuerst reinschauen soll.
Du bist quasi der.
Jetzt vorsichtig.
Ja, muss ein kleines bisschen aufpassen jetzt, ne? Du bist quasi der Negativ-Henning Mai.
Du, ich glaube, ich kenne Henning Mai nicht.
Von Annen-Mai Kantereit?
Ach du liebe Zeit, das kenne ich wiederum. Das ist
schon
die Band.
Ja, hier,
ach so, der Negativ-Henning Mai.
So,
das ist sehr gut. Wir haben auch einen sehr entgegengehenden Körperbau. Es passt alles. Es passt alles.
Der Henning May aus dem Upside Down.
Henning
May
auf.
Schlecht.
Ja, sehr gut. Auf ist Twitch gut. Hat mich mal jemand Indiana Jones auf Fisch bestellt genannt, weil ich Archäologie studiert habe. Naja, egal. Spannend. Zurück zu dir aber. Und zwar.
Du.
Aber die Zeit rennt ja und ich habe so viele Fragen an dich. Ich habe noch eine Frage und zwar folgendes. Du hast es auch schon so am Rande berührt. Auch wieder in der Selbstbeschreibung klang das so, als wärst du wie ein Phantom aus dem Nebel entstiegen. Und in diesem Fall ist der Nebel das Jahr 2013, weil du hast gesagt, ja, 2013 bist du zu Nerdster dazugekommen. Wo ich mich ja schon wieder frage, wo war er denn da schon wieder vorher? Also wo warst du jetzt vor 2013? War das das Studium mittendrin im Studium in Bielefeld Englisch und Philosophie oder völlig anderes Leben?
Doch, ich habe da auch schon studiert. Ach. Ich habe da allerdings noch Englisch und Informatik studiert. Das ist so eine Stand-up-Comedy-Nummer, wenn ich jetzt erzählen wollen würde, warum ich nicht mehr Informatik studiert habe.
Ich bitte darum.
Ist wirklich, also es kostet jetzt uns 2 Minuten, würde ich sagen.
Du, also haben kannst wir die Zeit? Ja 20 nehmen. Also da, ich habe extra nochmal
okay.
Guthaben.
Ich habe die Story, glaube ich, noch nie öffentlich erzählt.
Wirklich?
Ich ehrlich bin.
Also ich bin gespannt.
Noch besser dann, ne? Ich habe anfangs auf Lehramt Englisch und Informatik studiert, bei uns eben in Bielefeld, weil ich dachte, also ich hatte irgendwie immer Spaß, auch mit Computern schon zu arbeiten und fand das irgendwie immer cool oder gleichzeitig auch wichtig, dass irgendwie Informatik an Schulen stattfindet. War damals schon so ein Ding, wo ich gedacht habe, ey, unser Informatiklehrer, das war irgendwie eine Wurst. Grüße gehen raus. Aber der hat irgendwie, der konnte ein bisschen Visual Basic uns was erklären, aber eigentlich hatte der keinen Durchblick. Und das war nun mal damals der Status Quo irgendwie. Es gab halt plötzlich den Bedarf an Informatiklehrern und es gab kein Supply. So. Mhm. Anyways, habe ich dann gedacht, geil, studierst du. Man konnte sich damals bei uns an der Uni online einschreiben. Das war neu in den Jahrgängen, in denen ich da losgelegt habe. Und habe dann eben dort meinen Dualstudiengang Englisch und Informatik angeklickt und hatte da auch das entsprechend angegeben, dann hier Englisch, Lehramt und so weiter. Und war dann wegen einer völligen Lappalie irgendwann mal in der Studierendenberatung und bin dann da rein und habe gesagt, ja, irgendwie hier mit dem Kurs, wie muss ich denn das machen? Sagt sie, ja, okay, check ich ab, aber sagen Sie nochmal ganz kurz, was studieren Sie denn eigentlich jetzt nochmal genau? Sag ich, ja, Englisch und Informatik auf Lehramt. Und dann guckt sie mich so an im großen Namen und sagt, oh, Herr Ludewig, nee, aber warten Sie mal, in Informatik kann man aber doch hier in Bielefeld nicht auf Lehramt studieren. Ich so, na sicher, also ich mal seit vier Semestern bin ich jetzt dabei. Ich bin seit 4 Semestern studiere ich das. Sie sagt, nee, aber Sie haben, wie können Sie denn dafür dann eingeschrieben sein? Das ist ja gar nicht. Ich sag ja, aber alle drumherum gratulieren mir irgendwie immer dazu. Ja, tolle Kombination und so selten. Und ich dachte, ja, hast du irgendwie den Checkpoint jetzt? Oh, das ist aber jetzt. Ja, nee. Oh, was ein Fuck, was machen wir denn da jetzt mit Ihnen? Stellte sich also heraus, durch dieses Online-Anmeldeverfahren war es offensichtlich möglich, mich für den Dualstudiengang Lehramt im Zweitfach Informatik hinzuzufügen, obwohl es eben als Lehramtsstudium so gar nicht vorhanden war. Es gab also keine Fachdidaktik, die unterrichtet wurde an der Uni. Das heißt, ich habe irgendwie 4 Semester Informatik im Nebenfach für die Tonne studiert. Das, muss ich sagen, war ein sehr schmerzhafter Moment irgendwie, weil ich hatte auch durchaus dann den ein oder anderen Kurs ja belegt. Und ich hätte dann 2 Optionen gehabt. Ich hätte entweder den Didaktikteil in Paderborn nachholen können, also irgendwie, indem ich dann 2-mal die Woche darüber pendel und so. Und es wäre auf jeden Fall sehr fummelig gewesen, das auch mit den Stundenplänen hinzubekommen oder halt das Studienfach zu wechseln. Und dann fragte sie mich schon so, ja, gibt's denn was Sie noch gerne machen? Da bist du da wirklich, denkst du auch wirklich, du bist da wirklich, also versteckte Kamera oder so, war aber nicht. Also war leider die bittere Wahrheit und deswegen, das ist die Geschichte, weswegen ich insgesamt sehr lange studiert habe. Also ich habe noch länger studiert eigentlich, als es nötig gewesen wäre, nur wegen dieser 4 Semester Informatik. Also ich habe einfach auch so viel drumherum noch gemacht und auch gearbeitet und so. Aber das war immer ein sehr, sehr guter Punkt dann, um das Positive rauszuziehen, ist immer ein guter Punkt, um zu rechtfertigen, warum man so lange studiert hat.
Wahnsinn. Ja, aber glaubst du, wenn das stromlinienförmiger gelaufen wäre, dass du an dieser Nerdstar-Geschichte vorbeigelaufen wärst, dass du dann einfach ins Berufsleben ganz normal eingestiegen wärst? Meinst du, das hat auch da irgendwie was bei zugetragen?
Also, dass es wirklich Nerdstar konkret geworden ist, kann schon sehr gut sein. Ja. Wobei, ich Marcel noch früher kennengelernt habe. Den habe ich wirklich kennengelernt. Da war der gerade, ich weiß nicht, da müsste Nerds auch so gerade gegründet worden sein, so um den Dreh. Das war so 2010, 2011. Da hat er unsere Band interviewt damals, noch in seiner Funktion beim Bürgerfernsehen. Und dann haben wir uns kennengelernt und sind sich aus den Augen verloren. Und dann habe ich irgendwann seine Ausschreibung oder seine Suche nach einem Redakteur gesehen. Und dann, so sind wir dann zusammengekommen damals. Das kann die Story von vorhin nochmal komplettieren.
Wahnsinn. Redakteur ist ein gutes Stichwort, was ich mich auch schon die ganze Zeit frage. Warum bei der Begeisterung für die Dinge, die du gerade beschrieben hast, warum das Studium in Richtung Lehramt und nicht so Dinge wie, naja, du möchtest gerne Spielredakteur werden oder irgendwie dort viel gezielter noch mit Spielen zum Beispiel zusammenarbeiten oder mit Medien, mit Unterhaltungsmedien. Warum Lehramt?
Ja, ich habe in meinem Leben, auch wenn man das bei diesem, sag ich mal, Risikomove Nerdstar nicht so denken würde, auch immer eigentlich ein hohes Sicherheitsbedürfnis gehabt. Ach. Also ich finde es eigentlich gut, auch mit einem safen Job oder einer safen Lebensplanung auch unterwegs zu sein und nicht so komplett im Blauen zu, ins Blaue zu gehen. Das kann man dann später, wo es dann mit Nerds ein bisschen voranging, habe ich dann natürlich die Möglichkeit gehabt, da dann auch entsprechende Planungen reinzubringen und so weiter und dann eine Sicherheit zu haben. Das war ganz lange nicht so. Und das war mit Nerd, mit dem Studium, da ist Lehramt natürlich der ultimative.
Ja, ja.
Also viel sicherer geht's ja gar nicht. Wenn du da noch verbeamtet bist.
War doch auch Lehrermangel und sowas.
Absolut. Ja. Ist ja letztlich irgendwie immer noch. Kommt drauf an, was du studierst. Ja, aber wenn ich mit Informatik auf jeden Fall, Englisch so als Füller auch in Ordnung, um auf die Stunden zu kommen. Aber mit der Kombi hättest du auf jeden Fall was gekriegt. Auch nicht irgendwie nach Buxtehude oder was weiß ich wohin, ne, sondern wirklich eine ganz gute Chance gehabt, auch in der Region was zu kriegen. Und das war für mich einfach immer, ich bin hier in der Region auch so mit Freunden und Familie, ist man irgendwie auch verankert, ne? Und dann habe ich nie den großen Drang gehabt, irgendwie wegzugehen zum Beispiel, wie andere ja haben, in andere große Städte, sondern ich bin sehr gerne hier in Bielefeld und habe hier ein sensationelles Netzwerk, kenne mich hier aus, bin sehr, sehr froh, dass ich auch ab und zu rauskomme beruflich, aber hier die Lebensqualität ist hier einfach wirklich sehr gut. Ich habe hier relativ selten irgendwie Sorge zum Beispiel, dass ich beklaut werde oder abgestochen. Das ist was ich sehr wertschätze an einer Stadt. Vielleicht sehr, sehr humble so, aber ja. Und deswegen weiß ich nicht, also war immer so mein Gedanke, ey, diesen ganzen Kram mit Bühnen und so, das machst du einfach so nebenbei. Also auch die Band, das habe ich einfach immer dann empfunden als geiles Hobby und da auch dann mit einem Lehramtberuf eine relativ hohe Freizeitgestaltungsmöglichkeit noch zu haben, fand ich dann irgendwie auch ganz, ganz sexy so als Aussicht. Deswegen konnte ich mir das gut vorstellen und jetzt retrospektiv auch wieder, das Wort habe ich jetzt dreimal schon benutzt, aber
ich zähle mit, ja.
Ja, ist gut, war schon eine Strichliste dann. Da würde ich trotzdem sagen, also jetzt natürlich bin ich also sehr, sehr froh, wie es gelaufen ist und würde auch nicht nochmal hin zurück wollen. Also ich glaube, ich könnte natürlich irgendwie noch das Studium noch abschließen und nochmal ein Referendariat machen und so, aber that's not gonna happen. Also ich glaube, erstmal ist Nerdster sowieso, wollen wir das weitermachen. Und selbst wenn das irgendwann mal nicht mehr wäre, glaube ich, gäbe es jetzt viele andere Bereiche, die ich auch spannend finde oder wo ich auch dann einfach Kompetenzen hätte, die ich irgendwo reinbringen kann.
Ja, und vor allem läuft ja Nerdstar mittlerweile ja auch richtig gut, so von dem, was du beschreibst. Also nicht, dass es vorher schlecht gelaufen wäre, ne, aber du weißt, wie ich es meine. Das hat einen Weg gefunden, sich in dieser Zeit jetzt gerade wieder neu zu erfinden und zu etablieren. Das ist zumindest mein Eindruck.
Genau, also wir sind irgendwie, wir stehen ganz okay im Sattel so, das ist in Ordnung. Wir sind Stück für Stück immer weiter gewachsen. Aktuell sind wir 13 Leute bei uns im Team. Krass. Wenn du überlegst, dass wir eben vor 5 oder 5,5 Jahren zu zweit da gestartet haben und diese alte Lackfabrik irgendwie versucht haben, in ein Studio zu verwandeln.
Wahnsinn.
Das ist auf jeden Fall schon jetzt eine ganz coole Entwicklung, wenn ich da drauf retrospektiv schaue.
Aber das muss ich jetzt nochmal kurz, da müssen wir nochmal ganz kurz zurückkehren zu diesem Punkt deiner Biografie, weil das Wort Sicherheitsbedürfnis, ich hatte nicht damit gerechnet, dass das heute mal genannt wird, weil du machst von außen, also wie gesagt, noch vor unserem Gespräch, als ich dich ja gar nicht kannte, sondern nur Videos gucken konnte und so, du machst immer so einen entrepreneurhaften Eindruck. Ich weiß nicht, ob man dir das häufiger sagt, aber du wirkst wie so einen, ne, ich habe schon wieder die nächste Idee und jetzt mache ich das einfach. Und das Wort Sicherheitsbedürfnis aus deinem Mund, damit hätte ich nicht gerechnet. Jetzt muss ich nochmal fragen, das war doch dann ein noch größerer Schritt als eh schon gedacht, dass ihr dann damals gesagt habt, so, Jobs und Studium, tschüss, wir machen jetzt einen Businessplan und ab geht's, auf geht's mit Nerdstar.
Wie schon gesagt, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass wenn das Ding nicht funktioniert, dass ich mich davon nie wieder erhole oder
krass,
so.
Ja.
Sondern ich war immer, dass dann wieder dieses Entrepreneurgeist oder auch einfach ein gesundes Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, dass ich der Meinung bin, also irgendwo ja für Geld arbeiten zu können. So, ich bin, weiß ich nicht, leistungsbereit oder fähig oder keine Ahnung, und würde auch an anderen Stellen einfach also Geld verdienen können, wenn es nicht läuft. Und ich habe auch die ersten anderthalb Jahre von Nerdster habe ich nebenbei noch gejobbt. So.
Ja, krass.
Da habe ich, wir haben 80 Stunden Nerdster gemacht und dann habe ich noch 25 Stunden oder so die Woche zusätzlich meinen Nebenjob gehabt.
Was für ein Nebenjob war das, wenn ich fragen darf?
In der Pflege habe ich gearbeitet.
Kannst du?
Ich habe während des Studiums schon lange in der Behindertenhilfe. Also ich habe in der Behindertenhilfe mit Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung gearbeitet, in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung. Und habe da alles gemacht, von der Tagesbetreuung bis hin zu wirklich also komplett Pflege im Sinne von Körperpflege, Wäsche, dies, das, war da irgendwie mit drin.
Aber auch das ist ja dann eine Beschäftigung, die einen ja auch nicht jetzt unbedingt loslässt, oder? Also ich stelle mir das also hart vor, zum einen diese Nerdster-Beschäftigung zu haben, die ja auch fordert und wo man gerade dann in einer spannenden Phase ist und dann als Nebenjob nochmal einen Job zu haben, wo man ja auch alles andere als abschalten kann, sondern auch wieder komplett da sein muss.
Das stimmt,
hat das nicht ganz schön gezerrt?
Hat sehr gezerrt, aber es war also jetzt rein auf der Jobseite was komplett anderes. Also zum einen hatte ich diesen Pflegejob, habe ich während des Studiums schon sehr lange gemacht und war da in einer gewissen Routine auch einfach drin, sodass mir das nicht mehr so schwer gefallen ist und in dem geringen Anteil auch etwas, was ich ganz gut handeln konnte. Ein ganz klarer Fall auch, dass ich sagen kann, ich könnte Pflege nicht Vollzeit machen, da würde ich es einfach zu krass mit nach Hause nehmen, aber in dem, sag ich mal, geringen Rahmen, wo es dann so, das war eher so ein Wochenendjob halt, ne, wo ich dann Freitag, Samstag, Sonntag, alle zwei Wochen Freitag, Samstag, Sonntag quasi gearbeitet habe. Und dann war immer so viel Pause dazwischen, so viel Space, dann ging das. Aber ja, also die ganze Zeit da am Anfang war offensichtlich sehr fordernd. Also wenn du darauf zurückschaust, ist das, haben wir da einen ganz schönen Grind gefahren.
Wahnsinn.
Aber ist auch so ein bisschen, ich will ja gar nicht jammern, also es hat ja super Spaß gemacht und ich, am Ende ist das, glaube ich, für jeden, der irgendwie so gründet, der kennt das dann. Es gibt irgendwie kein so richtiges Schluss, keinen richtigen Feierabend. Und dann haben wir das damals halt mal so durchgeprügelt, ein paar Jahre, mein Gott.
Aber ich finde aber jammern, ne? Also jammern ist das nicht. Man kann ja feststellen, dass das einfach hart war, so ein Grind, wie du beschreibst. Wenn ich fragen darf, war da schon mal jemals der Punkt erreicht, wo du gedacht hast, so mein Gott, also wie hat's der Hobbit gesagt, wie Butter zu dünn aufs Brot verstreicht oder sowas, zu wenig Butter auf zu viel Brot? War so ein Gefühl mal da?
Ich sag mal so, ich habe mal reichlich Butter vorhanden.
Ja, ist das so?
Aber, ja. aber
was reden wir hier eigentlich gerade?
Also tatsächlich, Spaß beiseite, ist es absolut so gewesen, dass auch, dass man so an Grenzen gekommen ist oder auch mal Grenzen überschritten hat. Da aber sehr dankbar auch wieder diese Duo-Situation mit Marcel, dass wir uns sehr viel gegenseitig reflektieren und dann auch mal die Möglichkeit haben, uns auch gegenseitig wiederum zu regulieren, zu sagen, ey, das ist jetzt hier gerade ein bisschen eine Grenze, fahren wir jetzt mal runter, es hilft nichts, wir müssen da jetzt irgendwo mal auf die Bremse auch drücken und nicht nur aufs Gaspedal. Und das hat eigentlich immer dann ganz gut funktioniert, dass wir uns regulieren konnten und dann auch Spannungsspitzen wieder so ein bisschen ausgleichen konnten. Und inzwischen ist das Bewusstsein nochmal höher dafür, dass man, wo eigene Grenzen liegen und wie sehr man gewillt ist, die stellenweise zu überschreiten. Also es wird immer wieder vorkommen, das ist in diesem Event-Business nochmal so, dass du einfach diese krassen, ich nenne wieder mal die Gamescom, die einfach wild ist, das ist einfach eine wilde Woche irgendwie. Also 2019 habe ich mal damals gerechnet, im Schnitt 4 Stunden Schlaf, so 8 Tage am Stück, weißt mein du. Und da bist du natürlich am Ende und dann aber 10 Stunden täglich moderieren und dann noch abends Aftershow und weißt du, da bist du irgendwie in so einem komplett anderen Modus, dieser Messe-Modus, den kennst du wahrscheinlich auch, der einen dann so funktionieren lässt. Und das muss einem, glaube ich, bewusst sein, wenn man in der Branche irgendwie unterwegs ist, aber inzwischen klappt es wesentlich besser, dass so diese Ausgleichszeiten auch da sind. Und das war mit eins der Ziele, die wir bei Nerdster aktuell haben, ist nicht nur für uns, sondern auch für alle Mitarbeitenden, so die Möglichkeit zur Entlastung stärker gegeben wird, dass keiner ein schlechtes Gefühl haben muss, wenn er Urlaub einreicht, so, weil er dann denkt, die Arbeit kann nicht mehr gemacht werden oder sowas. Das ist was uns ganz wichtig ist, dass wir das hinbekommen und einfach ein gutes Arbeiten bei uns gestaltet werden kann. Das ist tatsächlich eins der stärksten Ziele, irgendwie zu gucken, wir sind insofern breiter aufgestellt, dass wir quasi die gleiche Arbeit, die vorher da war, mit mehr Leuten machen und mehr auf mehr Schultern aufteilen. So, das ist eine sehr dankbare Position, das jetzt irgendwie angehen zu können.
Das klingt sehr schön. Und jetzt habe ich eigentlich im Grunde auch nur noch eine Frage, die schon so ein bisschen in die Zukunft hineinführt, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Gamescom, wie gesagt, steht ja jetzt quasi schon vor der Tür, also beziehungsweise ein Monatchen haben wir noch. Ja. Wie geht dir die Planung da an? Was macht ihr da so? Wie sieht das so aus? Was kannst du denn schon verraten? Ich frage jetzt, weil es mich auch einfach interessiert, wie dann so ein Unternehmen wie ihr sich da so drauf vorbereitet, weil das ist ja auch eine Messe, wo ich mir vorstellen kann, voller Potenzial und Möglichkeiten und Chancen. Wie stellt man sicher, dass man da möglichst viel mitnimmt?
Ja, ist wirklich sehr, sehr eine sehr relevante Frage. Und da kommt auch wieder dieser Punkt, den du gerade eben schon genannt habe, dieses breit aufgestellt sein, kommt dann wieder damit zusammen. Also wie gesagt, selbst 2019 haben wir schon schon 5 Produktionen dort gemacht und waren mit, ich glaube, 20 Leuten auf der Messe. Und dieses Jahr sind es eher 25. Also wir sind da auf jeden Fall deutlich, deutlich breiter unterwegs, was zum Beispiel mit sich bringt, dass Marcel und auch ich teilweise Zeit haben, auch für Networking, auch mal, um mit Leuten dort bewusst ins Gespräch zu gehen, um zu gucken, ey, um unsere Geschichte auch zu erzählen, zu sagen, ey, wir sind hier irgendwie, wir sind die lustigen Dudes aus Bielefeld. Wir machen da Videoproduktionen oder vor allen Dingen Livestreams. Habt ihr nicht auch mal Bock auf sowas? Das ist ja für uns super relevant, dass Leute das erfahren.
Ja.
Weil wir haben das kurz, darf ich noch kurz ausholen?
Ja, 2019,
weil wir so bei Turning Points waren, ne? 2019, Anfang 2019 hatten wir ein Falafel-Essen damals mit der Franzi von Bethesda und der Lina von THQ, die damals noch bei THQ war. Und wir waren auf der Hamburg Games Conference. Und wir haben mit den beiden schon für den Sender zusammengearbeitet, im Sinne von, deren Titel sind bei uns aufgetaucht und wir haben irgendwie Pressekram gemacht und irgendwie waren wir irgendwie teilweise schon mal irgendwie bei denen im Studio zu Gast und so weiter. Und wir kannten uns, also offensichtlich gut. Und wir haben dann beim Falafel-Essen so ein bisschen erzählt, was wir gerade so machen und dass wir für den und den jetzt gerade irgendwie was produzieren. Ich weiß nicht, haben wir, glaube ich, gerade so ein Projekt für Capcom am Start gehabt. Und dann waren die so und sagten so, ja, ach so, warte mal, ihr macht irgendwie auch so Dienstleistungskram. Das wusste ich gar nicht. Und ich denke mir so, fuck, Alter, wir arbeiten seit 2 Jahren. Wie kann es sein? Wie kann ich das so verfehlt haben? Ja, oder wir unsere Mission so verfehlt haben, dass sie das nicht gerafft haben? Und es lag mit daran, dass wir halt immer so, unsere Außenkommunikation war zum größten Teil fokussiert auf das Thema Sender und unseren eigenen Content. Und wir haben den anderen Teil einfach nicht forciert. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, ich glaube sogar, nicht mal eine B2B-Website. Ich bin nicht 100%ig sicher, aber die gab es einfach nicht. Und es war so ein bisschen so, wir hatten es auch nicht zwingend nötig, weil, also es kam immer viel Inbound. Wir haben immer viel gemacht und hatten eigentlich immer gut zu tun so und haben uns jetzt nicht gelangweilt. Deswegen hatten wir nicht das Gefühl, okay, weiß ich nicht, missed opportunities oder so.
Ja, ja.
Aber da bin ich hinten rübergefallen. Und das ist dann was wir jetzt auf jeden Fall auch dann stark mit einbeziehen, wo wir dann direkt sagen, okay, im besten Fall sind wir auch bei den Produktionen nicht drin. Und ich kann aber erzählen, was machen wir dieses Jahr alles? Wir machen wieder den Livestream wie 2019 für THQ Nordic. Dort bauen wir wieder quasi auf dem Stand ein Studio. Das wird sehr cool. dann machen wir wieder den Livestream für die Indie Arena Booth.
Oh ja.
Den haben wir auch seit eigentlich jetzt gefühlt irgendwie immer umgesetzt. Sehr, sehr gut mit denen zu arbeiten. Dann machen wir dieses Jahr zum ersten Mal Videoproduktion für Gamescom TV. Mhm. Das ist Gamescom TV, Gamescom Now. Grüße gehen raus an Manu. Und als viertes, das sind eigentlich so drei Projekte, machen wir diesen ganzen Gamescom B2B-Teil, also Gamescom-Kongress, politische Eröffnung und die Battle Royale.
Ei,
das produzieren wir. Das haben wir in den letzten zwei Jahren nämlich digital den Livestream dafür produziert. Mit den Kollegen von Second Wave. Und dort machen wir jetzt vor Ort auch wieder Livestream-Kram.
Hey, die ganz großen Nummern quasi, Wahnsinn.
Genau, also das sind unsere vier Teile und das Spannende daran ist eigentlich, es sind halt komplett unterschiedliche Bereiche. Ja. Ne? Also nicht zwei Publisher dabei oder so und das ist sehr, sehr cool und macht uns sehr, sehr Spaß und wir freuen uns natürlich, dass dort Leute wieder auf einen zukommen, ist ja immer so ein geiles Dankeschönchen oder so ein guter Vertrauensbeweis, dass es irgendwie gut geklappt hat. Und gleichzeitig aber jetzt auch mal mit dem Gamescom Now-Ding was komplett Neues nochmal zu machen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und weil du eigentlich gefragt hast, wie bereiten wir uns vor, das ist natürlich jetzt der komplette August, steht absolut im Zeichen der Gamescom. Mhm. Da sind wir drin. Das geht gar nicht anders. Und wir planen unter anderem irgendwie wieder, wie können wir denn auch gleichzeitig noch eigenen Content machen und haben da jetzt dann mit der Indie Arena Booth abgemacht, dass wir einen Showslot irgendwie den Opener morgens wahrscheinlich werden und das dann gleichzeitig auf deren und auf unserem Kanal redistribuieren können. So. Das heißt, da sind dann ganz viele Planungen drin und wir sind jetzt dabei, die einzelnen, also bei uns im Team dann die Projekte einzeln verteilt, da sind dann jeweils einzelne Projektmanager für abgestellt, die dann jetzt mit den Crews in Weeklies unterwegs sind und da so Stück für Stück die Vorbereitung machen, weil halt bei einigen der Produktionen auch vorab gemacht werden muss. Sei es Grafikproduktion oder fürs die Battle Royale sind Einspieler benötigt und natürlich die ganzen Crews und die Technik zu planen. Also wir fahren damit wahrscheinlich mit zwei vollen Sprintern an Technik alleine irgendwie hin, um das natürlich alles umsetzen zu können. Das ist immer so ein relativ großer Haufen an Produktionskram. Aber ich habe halt, also alle rennen da richtig krass, weil alle so Bock drauf haben. Also Gamescom ist immer, es kribbelt irgendwie bei allen, das merkt man.
Also
halt,
echt aufregend. Ich war auch echt jetzt eine ganze Weile unentschlossen, ob ich hinfahren soll. Und dann kam eben diese Anfrage für diesen Moderationsjob und dann dachte ich mir, komm, das nehme ich jetzt einfach mal als göttliches Zeichen, was weiß ich. Ich fahre da jetzt hin und seit ich das für mich entschlossen habe, beginnt auch dieses Kribbeln, dieses, mein Gott, die erste Gamescom seit zwei Jahren jetzt wieder vor Ort und so und dann die ganzen Leute wieder sehen und man bekommt Einladungen per E-Mail und das ist schon aufregend. Und wenn ich eh gerade spreche, kann ich noch direkt sagen, das klingt super spannend, was ihr da plant. Ne? Passt nur auf, Butter und Brot, damit das alles passt, ne? Dass ihr da auch alle gesund wieder rausgeht. Und dann schaue ich mir das einfach mal an. Also es klingt ja fast so, als könnte man euch gar nicht verpassen. Dann trotte ich da einfach mal vorbei, wenn ich Pause habe und gucke mal.
Auf jeden Fall. Ja. Komm uns irgendwo besuchen. Ja, irgendwo. Also gut, ist eher die Frage, ich habe gerade überlegt, welches ich am besten empfehlen kann. Ja. Also in die Arena Booth kann sowieso. Ich insofern empfehlen, weil da gibt's immer Getränke gratis. Das ist deswegen, also alleine schon, und man kann sich mal so ein bisschen hinsetzen. Ja. Aber du bist herzlich willkommen natürlich überall, wenn du irgendwo mal einen guten Blick haben möchtest. Ja. Zum Beispiel, ey, ganz ohne Witz, beim THQ Nordic, wir haben natürlich das Standdesign schon gesehen und wer da auch 2019 auf dem Ding drauf war, der weiß, die liefern und das sieht irgendwie wieder krass. Also 2019, das war einfach so ein Freizeitpark, den sie da hinstellen. Das ist einfach so krass für so eine Woche. Du kommst halt da hin und es sieht alles so gut aus und es ist einfach, also ja, egal. Also es ist einfach sehr, sehr schön.
Ich bin
und,
gespannt.
Wir haben oben, also unser Studio, das kann ich glaube ich schon verraten, wird wieder in eine erhöhte Position haben.
Oh ja.
Und das heißt, von da hat man immer so einen geilen Blick über den Stand.
Das ist gut.
Und wenn du den genießen möchtest, bist du wirklich herzlich dazu eingeladen.
Das ist nett, da freue ich mich direkt noch ein bisschen mehr.
Dann trinken wir da irgendwie so ein Feierabendbierchen im Zweifelsfall abends oder so. Ich fände es richtig gut.
Ich melde mich. Also das war jetzt hoffentlich keine leichtfertig ausgesprochene Einladung. Dabei sind wir jetzt fest, wie ein Pudel an der Wade. Das lasse ich nicht mehr los.
Ja, am Ende muss das ja auch mal sein. Jetzt, wenn wir das schon sagen, wir haben uns jetzt hier wir hatten unser Podcast Blind Date.
Ja,
dann machen wir das nochmal, machen wir es nochmal persönlich auf der Gamescom fest. Und genau das ist es, ne?
Ja.
Das finde ich so cool, dass ja. wirklich der Großteil der Szene dann da ist und man ja. sowas einfach mal ausmachen kann. Und man sagt, bist du dort oder dort auf der Party? Ja, klar, ey, dann definitiv da ein Bierchen. Und tatsächlich ist das was, was dann auch gemacht wird. Also
ja,
nicht nur, es natürlich sind auch mal so Dinger mal so leer, aber nicht nur. Und da freue ich mich drauf. Im besten Fall ist nur das Bier hinterher leer. Ja.
Ich freue mich auch, ich bin ganz doll gespannt. Im Idealfall können wir dann unser Gespräch fortsetzen. Für den Moment hier aber ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich für deine Zeit und fürs Erzählen, fürs Licht ins Nebel bringen und so weiter und so fort. Ich fand das hier ganz toll. Mir hat das richtig gut gefallen. Also wirklich. Toll.
Vielen lieben Dank. Ey, danke für die Einladung. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Du gerne.
Und wie gesagt, ich empfehle allen auch diesen Podcast einfach mal zu hören, vor allem nach Interesse. Ich habe so ein bisschen durchgeskippt, welche Themen interessieren mich.
Ja.
Und das so höre ich ganz häufig, so Themen-Podcasts. Und sind ein paar gute Sachen dabei. Also wer jetzt wegen mir eingeschaltet haben sollte, an die drei Leute, lieben Gruß und check die anderen Sachen auch mal aus.
Ach, das ist nett.
Hast du wirklich ein paar coole Sachen gemacht.
Das ist nett. Also das war auch wirklich, also jetzt um nochmal kurz auf die eigene Schulter zu klopfen, das war eine meiner besseren Ideen im Leben. Okay, cool, das war schon eine gute Idee. Das ist schon eine schöne Sache. Ja.
Ja. So. Und hatte ich, wie gesagt, auch connected während der Pandemie.
Ja, das ist einfach, also wirklich toll. Also, jetzt machen wir die nächste Stunde auf, aber wirklich, also danke an Okay, cool, dieses Mikro, das fast immer gut funktioniert, und an dich auch noch einmal für deine Zeit und dass du dich eingereiht hast in die Reihe der Menschen, die hier schon mal was erzählt haben.
Grüße gehen raus.
Bis bald.
Tschüss.
So, ich begrüße euch zurück in der Abmoderation dieses tollen Gesprächs zwischen mir und Dirk Ludewig, das mir große Freude bereitet hat. Ich hoffe, euch da draußen geht es genauso. Und wenn dem so ist, dann kann ich euch an dieser Stelle nur geflissentlich darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit gibt, OKCOOL zu unterstützen. Einerseits mit der Bewerfung von Sternewertung auf Apple Podcasts und Co. Zum anderen durch eine finanzielle Unterstützung auf Steady. Dort gibt es die Möglichkeit, OKCOOL mit Geld unter die Arme zu greifen und dafür zu sorgen, dass neue Formate entstehen und konzipiert werden und die bereits erschienenen und weiterhin erscheinenden jeden Freitag auch in Zukunft jede Woche in eure Ohren hineinspröseln. Dieses Wort habe ich mir ausgedacht, aber ich finde, es klingt sehr schön. Kurzum, 5 Euro knapp im Monat und ihr bekommt als Dankeschön jeden Freitag besondere, super cool Podcasts, die interessante, hoffentlich interessante, ich weiß es nicht, man erzählt sich's aber, Perspektiven auf Spiele und Spielkultur werfen. Guckt euch doch einfach mal an, hört auf, lange noch zu warten, wer weiß, wie lange es die Podcasts da noch gibt. Nee, das ist Quatsch, die wird es ja noch eine ganze Weile geben. Also guckt euch doch einfach mal an, liebe Leute, lasst euch nicht ewig beknien und beflehen. Klickt auf den Steady-Link, guckt, was dort zu geben hat. Und wenn es euch nicht gefällt, dann schreibt mir eine E-Mail an post@aukekult.space und dann reden wir drüber. So, und damit eine schöne Woche euch. Bis Sonntag.